Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Und worüber sprechen wir heute? Über Daten und Testen. Nicht zum ersten Mal, aber heute krass in die Tiefe. Und es wird super spannend. Warum? Weil wir einen fantastischen Gast haben. Und zwar die Verena Müllner, ihres Zeichens Paid Social Lead bei eDialog. Und man wird es gleich hören, dass du eine größere Distanz zumindest zu mir jetzt gerade in Köln hast. Hallo Verena.
Hi, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Genau, ich sitze in Wien, merkt man vielleicht eben an meinem Dialekt. Vielleicht auch ganz kurz, was ich so den ganzen Tag mache, wenn wir so über Daten sprechen. Mein Hauptfokus liegt eigentlich darauf, ganz viele Daten zu sammeln und die Kunden immer wieder zu hinterfragen, sehr viel nachzufragen, aber auch viel in Frage zu stellen, sei es jetzt unsere aktuellen Setups oder auch Kundendaten. Und im Endeffekt auch so ein bisschen zu versuchen, in die Zukunft zu schauen durch die Daten, die wir haben.
Und darüber sprechen wir, denn du hast beim AdsCamp einen Vortrag gehalten mit dem schönen Titel Daten haben keine Meinung, wir heute hier schon übrigens, den ich großartig fand, weil er das Thema Testing halt und wie gehe ich mit Daten um so umfassend behandelt hat und ganz viele unterschiedliche Dimensionen aufgegriffen hat. Und wir beten heute natürlich den Vortrag nicht nach, aber wir besprechen nochmal ein paar einzelne Punkte daraus, die ich auch nochmal spannend finde, weil sie auch oft nicht berücksichtigt werden. Also aus meiner Sicht jetzt im Testing. Es wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen. Du wirst Accounts vorgelegt bekommen auch. Können wir mal so einsteigen. Und dann wirst du dir vermutlich auch in einem Großteil der Fälle die Frage stellen, wird hier überhaupt getestet, oder?
Ja, es ist tatsächlich ganz oft der Fall, wenn wir Accounts übernehmen, dass relativ wenig getestet wird. Es wird viel einfach unterm Tisch fallen gelassen an Potenzial. Es ist auch oft bei den Kunden, habe ich den Eindruck, nicht so wichtig, dass getestet wird, weil oft die Informationen auch ganz klar fehlen. Also unser Ansatz ist halt mittlerweile schon sehr in die Richtung, dass man eine Test-and-Learn-Agenda aufbaut von Anfang an beim Kunden, dass man sagt, hey, wir brauchen spezifisch Budget dafür, dass wir Sachen testen können, einfach um die Kampagnen auch besser zu machen. Und es hat sich bei den Kunden, wo wir es einsetzen, halt auch wirklich bewährt, dass Performance gut ist. Aber es ist tatsächlich so, dass es bei vielen Kunden einfach noch nicht so angekommen ist, wie wichtig es eigentlich ist, zu testen.
Ja, insbesondere bei aus meiner Sicht bei Unternehmen, die sonst aus der klassischen Werbung gegebenenfalls auch kommen, wo du halt vorher im Prinzip deine Wette definierst, dann lässt es laufen und guckst hinterher, hat's was gebracht. Und hier für uns würde ich ja sagen, es ist keine Schande, wenn deine Kampagne am Anfang nicht so gut läuft. Muss kein Fehler des Marketingmanagers sein. Wenn sie am Ende nicht besser läuft als am Anfang, dann
haben wir ein Problem.
Dann haben wir ein Problem. So. Du bist eingestiegen auch mit dem Thema der Irrtum der objektiven Daten, als du bei uns gesprochen hast. Das müssen wir nochmal erklären, glaube ich.
Ja, ich wollte halt auch ein bisschen catchy Einstieg irgendwo haben und ein bisschen, ja, die Meute aufrütteln. Damit habe ich einfach so ein bisschen gemeint, es ist ja ganz oft die Annahme, okay, wir haben super viele Daten vor uns liegen, wir können so viele Ableitungen treffen, das ist ja eigentlich objektiv, was wir hier haben, weil Zahlen lügen nicht, Daten können keine Meinung haben, aber das ist halt trotzdem irgendwo ein bisschen irrtümlich, weil das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Es sind sehr viele andere Faktoren, die halt auch noch reinspielen können, auch der menschliche Faktor, wie wir halt Daten auch interpretieren. Also da sind ja ganz viele Biases auch dabei, die halt zeigen, dass Daten halt trotzdem nicht rein objektiv sind.
Völlig richtig, du hast es gerade schon gesagt. Und wenn wir dann noch in die Interpretation der Daten gehen, gibt es einfach verschiedene. Du hast es selbst aufgeführt, so was wie Confirmation Bias und so weiter, verschiedene Muster in unserem Hirn, die uns dazu bringen, eigentlich absehbar viel Annahmen zu treffen oder Interpretationen zu liefern. So ein wesentlicher Punkt ist ja aber trotzdem immer, der jetzt kommt, was können, also wo liegt am Ende der Unterschied? Was müssen wir noch leisten am Ende als Menschen und was würdest du der Maschine anvertrauen? Also wo würdest du die jeweiligen Stärken so verorten?
Also bei uns ist halt ganz klar die Stärke, wir müssen ja überhaupt mal dazu kommen, uns zu überlegen, einen Test zu machen. Wann ist es wichtig zu testen? Das kann uns die Maschine halt nicht abnehmen. Wir haben ja auch eine gewisse Intuition, die wir brauchen, um zu sagen, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen genauer reinschauen, da könnten wir was testen. Der Mensch ist auch kreativ, die Maschine halt jetzt nicht unbedingt so, die spielt halt sehr oft auf Sicherheit, die agiert halt nach ihren Mustern. Wir können halt auch mal kreativ sein oder auch uns gegen gewisse Daten und Fakten stellen und sagen, wir testen das jetzt trotzdem, einfach um auch zu schauen, was da dabei rauskommt. Und ganz oft ist es so, dass man auch gegen Best Practices gehen muss, um gute Ergebnisse zu erzielen, weil jedes Unternehmen ist anders, jede Kampagne ist anders und es ist nicht immer der eine Weg, der funktioniert und dafür braucht es einfach ganz viel noch den Menschen, was uns die Maschine halt einfach nicht abnehmen kann, diese Neugier auch einfach am Ende des Tages.
Oh, lass uns gleich darüber nochmal sprechen, über das Thema Best Practices und wann man dagegen testen sollte, weil das war auch ein starker Teil nochmal in dem Vortrag, aber auch nochmal um dieses ganze Thema, was können wir alles testen? Und das hast du ja auch nochmal schön aufgedröselt, weil für viele Menschen, auch in diesem Job, glaube ich, ist es so, dann machen wir halt einen AB-Test, entweder Creative A gegen Creative B oder Kampagne A gegen Kampagne B. Und wenn du einmal so dieses Testing-Universum so umreißt, welche Möglichkeiten bestehen denn eigentlich?
Ja, da gibt's halt so viele unterschiedliche. Also wie du angesprochen hast, AB-Testing ist, glaube ich, so das einfachste und schnellste, was man auch einfach umsetzen kann. Wo es halt dann schon ein bisschen tiefer hineingeht, ist zu sagen, man macht vielleicht mal eine Brand-Lift-Study, man macht eine Search-Lift-Study, dass man halt auch ein bisschen Cross-Channel versucht zu schauen, was hat denn eigentlich zum Beispiel unsere Meta-Kampagne für einen Einfluss auf das Suchverhalten? Weil ganz oft ist es ja so, dass Google nun mal der abschließende Kanal ist, wird auch so in der Single Source of Truth, sei es jetzt Google Analytics 4 oder Adobe Analytics, einfach so angezeigt und das ist halt ganz oft auch vom Kunden vorgegeben, okay, wir müssen dann mehr Budget in SEA shiften, weil das funktioniert so gut und wir können das halt dann widerlegen ein bisschen und sagen, hey, Meta hat einen sehr großen Impact darauf, genauso auch eben Conversion Lift Studies, also alles, was dann in diese Richtung Inkrementalität geht, um zu zeigen, was bewirkt denn unsere Werbung eigentlich wirklich und unterscheidet sich halt von dem, was die User sowieso tun würden, also was sie dann kaufen würden, um halt auch im Endeffekt und am Ende des Tages für den Kunden auch Ad-Budget einzusparen, weil wir wollen ja natürlich Leute erreichen und zur Conversion bringen, die aufgrund unserer Werbung dann konvertieren und nicht, weil sie es so oder so getan hätten.
Ja. Also wenn ihr euch bisher nicht mit dem Thema Studien beschäftigt habt, jetzt insbesondere im Meta-Universum, viele Unternehmen haben das bisher nicht getan, tut das. Das ist tatsächlich eine mindestens ansatzweise objektive Möglichkeit, Markenwirkung oder eben, du hast gerade gesagt, Conversion, tatsächlich einmal zu überprüfen. Also was wäre, ist nur passiert, weil wir diese Kampagnen geschaltet haben und wäre sonst nicht passiert. So, dann haben wir schon irgendwie neben diesen rein kleinen technischen Tests schon eine zweite Dimension, die finde ich sowohl Cross-Channel natürlich irgendwie nochmal interessant ist, aber eben auch so eine gewisse Objektivierung reinbringt. Was können wir noch machen, Verena?
Ganz viele unterschiedliche Sachen. Man kann auch, wir arbeiten zum Beispiel auch bei einigen Kunden mit MMM-Modellen, also mit Marketing Mix Modeling, wo wir uns Daten anschauen, um dann eben auch herauszufinden, wo wir Budget hinschiften, was für Tests wir auch machen, dass man vielleicht auch mal ganze Channels weglässt. Beispiel Geo-Experimente, dass man sich mal anschaut, okay, lassen wir mal die eine Hälfte von Deutschland oder von Österreich aus mit der Werbebespielung und schauen uns dann an, wie sich die Käufe entwickeln zum Beispiel. Also das ist auch ganz spannend und das gilt ja nicht nur fürs Online-Marketing, das gilt ja dann auch für, sind Postwurfsendungen noch relevant zum Beispiel, wenn man die mal in einem Gebiet auslässt.
Ja, das ist dann sicherlich so ein bisschen die größte Dimension, die man so annehmen kann im Testing, wo du dann auch analoge Kanäle eben noch dazu nehmen kannst, um am Ende die in die Belegbarkeit zu kommen. Bringt das Ganze was oder was bringt davon am meisten. Das sind dann schon natürlich komplexere Setups und man muss auch sagen, das funktioniert nicht für einen Online-Shop, der im Monat irgendwie 5.000 Euro umsetzt. Das ist, glaube ich, auch klar. Der notwendige Invest ist dann schon ein bisschen höher und die Kosten für diese Studien unterscheiden sich dann natürlich. Im Wesentlichen ist es einfach eine Frage, wie groß ist das Ganze, damit man überhaupt Signifikanz aufbauen kann und am Ende irgendwie verlässliche Ergebnisse haben kann.
Genau.
Also für die meisten wird es wahrscheinlich der erste Punkt, das Thema so einfache Experimente sein, die im Werbeanzeigenmanager so initial durchgesetzt werden. Aber auch da, ne, finde ich, muss man nochmal unterscheiden zwischen wir probieren was aus und wir testen. So. In vielen Fällen ist es so, nennen wir es mal, es wird genannt, eine Testingkultur. Für mich ist es in vielen Fällen eine Ausprobierkultur, weil bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Wie gehst du denn an das Thema Testing ran?
Ganz unterschiedlich eigentlich. Also es ist schon auch ein Mix aus beiden. Also eben dieses Ausprobieren und dann eben auch wirklich signifikante Tests machen, weil nicht jeder Kunde hat immer dieses Riesenbudget auch umzutesten. Prinzipiell ist es so, dass man von Anfang an eigentlich beim Kunden das schon halt das Bewusstsein schaffen muss. Es ist nicht immer so leicht, dauert teilweise sehr lange. Und oft hilft es aber schon mal, wenn man mit diesem Ausprobieren reingeht und sagt, hey, da kann man ja trotzdem auch Ergebnisse ableiten. Es gibt zwar auch Störfaktoren, es sind jetzt nicht unbedingt Inkrementalität bewiesen etc., aber man kann ja trotzdem schon Ableitungen machen und mit dem kommt man ganz oft schon gut rein. Und was mir halt auch immer hilft, wirklich einen langfristigen Plan auch zu machen, den Kunden zu sagen, dieses Budget nehmen wir uns vom Jahresbudget explizit weg für Testings. Wir haben diese Testing-Möglichkeiten, diese Fragestellungen, die wir für dieses Jahr beantwortet haben wollen, was halt auch immer hilft, wenn man halt gewisser Businesspartner von den Plattformen ist. Die fanden ja auch ganz viele Testings, was uns in der Argumentation auch immer super hilft, wenn man dann halt 25% Ad-Voucher noch dazu bekommt. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer, auch den Kunden zu überzeugen, vor allem wenn dann die ersten guten Ergebnisse reinkommen und halt wirklich Verbesserungen und Effizienz da ist, dann ist es auch sehr viel leichter, noch mehr ins Testen zu kommen. Es ist immer so ein bisschen die Hürde da, mal anzufangen, weil halt eine große Skepsis auch da ist und oft Ressourcen verschwendet werden, was der Kunde glaubt, aber im Endeffekt bringt halt auch jeder Test was, auch wenn er nicht immer so ausgeht, wie man sich's gern wünschen würde.
Ja, das muss man auch nochmal sagen, ne? Weil dann wird oft von Fehlern gesprochen, aber tatsächlich hast du nur kein positives Ergebnis erzielt, aber du hast halt eine Sicherheit erzielt. Ne? Genau. Das ist dann kein Weg. So, klar wünscht sich jeder eigentlich, dass alles immer mit einem positiven Ergebnis endet, aber man muss auch sagen, manchmal ist einfach keine Signifikanz am Ende im Ergebnis und es bleibt so ein bisschen indifferent. Du hast gelernt, es spielt keine Rolle, was du dir angenommen hast. Manchmal ist es deutlich. Manchmal weißt du, dass du wahrscheinlich schon vorher auf dem richtigen Weg warst, was jetzt ja auch ehrlich gesagt ein positives Ergebnis ist, weil vermutlich dann das meiste deines Budgets eben auch genau so ausgegeben wird. Ne? Das ist ja.
Also manchmal ist es eine Bestätigung vom Vorhandenen, manchmal komplett das Gegenteil. Aber das macht es halt auch so spannend irgendwie, dass man halt auch mal gegenteilige Ergebnisse bekommt, weil sonst wäre unser Job auch ein bisschen langweilig, wenn wir alles vorhersehen könnten.
Ja, dann bräuchte es uns auch nicht so richtig. Aber wenn du jetzt so einen Test starten willst, du hast gerade schon gesagt, du willst eigentlich so eine etwas langfristige Planung, also so eine Testing-Roadmap, ja? Mhm. Und für einen Test, was ist denn das, was brauchen wir denn initial, um einen Test machen zu können?
Mal eine Hypothese. Das ist mal ganz wichtig.
Wir müssen uns
mal Gedanken natürlich darüber machen, was wollen wir denn überhaupt testen, was wollen wir herausfinden. Dann natürlich auch das Budget festlegen, vielleicht auch gewisse Hypothesen, Sprints einbauen etc. Wir müssen natürlich das Setup machen, wir müssen schauen, dass wir eine Holdout-Gruppe haben, wir haben die Testgruppe, ganz wichtig auch, dass wir uns immer nur auf eine Variable natürlich konzentrieren und nicht mehrere Sachen gleichzeitig testen, weil sonst können wir dann am Ende des Tages auch wieder nicht sagen, ob der Test jetzt funktioniert hat oder nicht. Und am Ende sind dann eben die Ergebnisse da und das ist das Wichtige, dass man die dann so verwendet, dass man entweder weiterführende Tests macht oder eben auch in sein Business-as-usual-Setup dann einfach integriert und dann ja die nächste Hypothese im Endeffekt aufstellt und weiter testet, weil mit einem Test ist es halt auch nicht getan, sondern muss man dranbleiben.
Und wir müssen ja auch noch sagen, hier dokumentieren musst du es am Ende. Also das finde ich so entsetzlich, wenn dann, wir haben ganz viel getestet, was denn? Ja, unterschiedlich. Wo steht das? Ja, nirgends.
Ja,
Das ist halt auch mal so ein Thema dabei. Genau. Trotzdem kann es ja passieren, dass Tests jetzt in der Form, ich sage es jetzt mal, schief gehen, damit meine ich jetzt bewusst nicht, sie haben nur ein negatives Ergebnis, aber es gibt ja gewisse Fallstricke dabei auch. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Was hast du denn da im Kopf?
An Fallstricken?
Ja.
Generell ja natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, wir müssen da, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden mal zwischen dem Menschlichen und dann halt, was generell beim Testing auch schief gehen kann oder was man falsch machen kann. Und so beim Menschlichen ist es halt eben verschiedene Biases, die uns einfach im alltäglichen Leben auch einfach begegnen. Also wir sind ganz oft in Confirmation Bias zum Beispiel ausgesetzt, dass wir halt gerne Sachen, die wir sehen oder Ergebnisse, die wir dann eben von Tests haben, halt auch so interpretieren, dass sie halt irgendwie zu unserer Hypothese passen. Also man versucht ja dann schon irgendwie das so zu drehen, ja, dass es die Hypothese stützt. Aber auch so ein bisschen Peaking Bias nenne ich das ganz gerne, was viele Kunden haben, wenn wir Tests aufsetzen, dass die nach einer Woche schon sagen, ah, da ist ja eh schon ein Sieger von der Kampagne, oder von dem Test, können wir abbrechen. Und wir dann immer so, nein, wir müssen das ein bisschen länger laufen lassen. Also nur weil jetzt gerade in dem ersten Moment die Ergebnisse gut ausschauen, heißt es nicht, dass es dann auf Langfristigkeit für den Test auch so aussieht. Also da auch der Appell an alle, die testen, auch wirklich eine längere Laufzeit einfach zu haben, weil wenn man das nur 5 Tage laufen lässt, das ist einfach noch nicht aussagekräftig. Und ein bisschen auch so dieser Platform-Optimism-Bias, wo es halt ein bisschen darum geht, dass man sehr oft den einzelnen Plattformen zu viel vertraut vielleicht auch oder einfach die Attribution und die Ergebnisse so hinnimmt. Aber das ist ja auch immer nur eine gewisse Aufnahme von dieser einen Plattform in ihrem Ökosystem. Und viele Plattformen überattribuieren halt auch Ergebnisse, manche unterattribuieren. Und da muss man eben auch ein bisschen schauen oder eine gewisse Skepsis einfach auch beibehalten und nicht allem einfach blind glauben und vertrauen.
Völlig. Also ehrlich gesagt, das ganze Thema, über das wir sprechen, ist ja eigentlich professionelle Skepsis gegenüber allem so aufzubauen. Ja. Ist das gerade optimal? Woran kann es liegen? Und es gilt eben auch am Ende dann für die Ergebnisinterpretation, weil, ne, also ich finde es immer so, es ist so verlockend, wenn da so Ergebnisse stehen und man dann nicht mehr im Kopf hat, dass es halt, dass wir immer nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt von dem Bild sehen. Wenn es jetzt um Käufe geht, dass es sicherlich nicht nur die Touchpoints waren, die wir jetzt irgendwie im Blick haben oder auch messen können, die am Ende eine Rolle gespielt haben. Sondern viele Dinge da nochmal herumschwirren, auch externe, nicht beeinflussbare Faktoren, andere Kommunikation, die da ist und so weiter. Es ist halt, also man muss sich das, finde ich, schon ein bisschen bewahren, dass man sagt, okay, das Ergebnis, was sagt das Ergebnis jetzt tatsächlich aus und ab wann beginnt im Prinzip mein Bildmode im Kopf und daraus folgt. Ne? Das ist schon mal gefährlich, ja.
Genau, das sehe ich auch ganz gut angesprochen, eben so externe Faktoren. Also das sind ja nicht nur die menschlichen Fehler oder Biases, die da mit reinspielen, sondern eben auch externe Faktoren wie Umweltfaktoren, der Markt, der Wettbewerb, aber auch generell das Studiendesign und Setup kann sein, dass ich vielleicht nicht ganz so zu kleine Stichproben zum Beispiel habe, ist dann auch nicht aussagekräftig. Oder das Tracking, ganz, ganz oft stimmt das Tracking einfach nicht. Das sind halt auch so Dinge, die halt einfach passen müssen, dass man halt dann auch am Ende aussagekräftige Ergebnisse hat.
Ja, gilt ja generell übrigens bei der Tracking-Thematik. Du nimmst halt die Werte irgendwann, so wie du sie bekommst, als Grundlage. Und wenn du nicht sicher sein kannst, dass die Werte stimmen, dann ist ja eigentlich vermutlich alles falsch, was du angenommen hast.
Ja, genau. Also das mal so die, zuerst mal die Kinderaufgaben erledigen, bevor wir dann auch ins Testen gehen. Also wirklich diese Grundsachen müssen einfach passen, weil sonst ist es halt tatsächlich rausgeschmissenes Geld, auch wenn ich aufgrund falscher Daten dann Aussagen treffe und Tests mache.
Ja, also wenn du überlegen willst, wie fahre ich schneller als bisher, musst du zumindest sicher sein, dass dein Tacho funktioniert.
Genau.
Sonst bringt das alles nichts. Was ich so spannend nochmal fand, war auch, du hast ja ein paar Beispiele nochmal mitgebracht und du hast eben auch diesen Punkt angesprochen, Best Practices, ne? Wo wir alle erstmal immer sagen, das ist gut, dem zu folgen. Das steckt ja ein bisschen im Namen, dass das sozusagen Best Practice, also wahrscheinlich erfolgsversprechend ist und dann immer so ein bisschen interpretiert wird, als das muss ja funktionieren, muss ja der beste Weg sein, es zu machen. Mhm. Tatsächlich ist es ja eine Pauschalisierung aus vielen Cases, die vermeintlich vergleichbar sind, aber du hast es eben auch schon mal gesagt, es hängt ja eben davon ab, wie vergleichbar, wie genau gleich zu dem, wo dieser Best Practice Case gilt, ist denn jetzt mein Anwendungsfall? Und auch Empfehlungen von Plattformen sind ja am Ende immer mit einer gewissen, nennen wir es mal freundlich, Pauschalität. Ne? Ist eine Pauschalisierung am Ende, was vermutlich der beste Weg ist. Mhm. So. Und die Tests, über die du gesprochen hast, haben ja zum Teil auch eben damit gebrochen, was jetzt an Empfehlungen sind. Kannst du dazu nochmal so einen kleinen Einblick geben?
Mhm. Ja, also da ging es vor allem ganz viel darum, wir haben ja natürlich auch unsere Ansprechpartner auf unseren Plattformen wie Meta und TikTok, die natürlich eben solche Best Practices immer mit uns teilen und sagen, hey, ihr müsst, also gerade bei TikTok zum Beispiel, ihr müsst unbedingt Ads machen, die halt im TikTok-Style sind, weil der Claim von TikTok ist ja auch immer Make TikTok not Ads. Und bei uns ist es aber auch oft der Fall, dass Kunden einfach nicht die Ressourcen haben, TikTok-Style-Ads zu machen, sondern es muss halt ganz oft duplicated Content sein, etwas, was du vom Meta übernimmst oder teilweise sind es halt auch Werbespots einfach. So klar muss man das auch mal sagen. Und ja, wir haben aber gesagt, wir testen es halt einfach trotzdem, weil wir möchten die Plattform ausprobieren, weil unsere Zielgruppe ist dort vertreten und warum sollten wir dieses Potenzial auslassen und haben halt dann wirklich getestet, mal so TikTok-Ads gegen statische Carousel-Ads, wo ich glaube, jeder wahrscheinlich vom Sessel fallen würde, wenn er das im ersten Moment hört, weil wer macht statische Carousel-Ads auf TikTok? Das passt ja gar nicht. Aber im Endeffekt hat es für uns sehr gut funktioniert, für einen Kunden, der Newsletter-Anmeldungen im Lifestyle-Bereich wollte. Da hat es viel besser funktioniert als die Video-Ads, die wir im Einsatz hatten. Und da sieht man halt, dass man auch nicht immer mit diesen Best Practices gehen sollte, sondern sich auch mal bewusst dagegen entscheiden oder einfach auch mal ausprobieren, weil im Endeffekt hat das jetzt nicht großartig Ressourcen und Geld gekostet, weil der Content ja eh schon da war.
Ja, aber schon spannend. Ne? Und dann beginnt eigentlich so das, wo es ein bisschen gefährlich wird. Du siehst eigentlich, okay, das funktioniert besser. Und dann überlegst du ja, warum ist das der Fall?
Ja.
Ne? Und dann wird das Eis auch schon wieder dünn.
Voll. Meine Hypothese ist halt, weil es halt raussticht, weil du eben sonst eben immer diesen Video-Content auf TikTok hast und selten statische Carousel-Ads siehst, dann hast du auch wieder ein bisschen etwas, was eben aus der Masse hervorsticht. Aber wir testen das jetzt eben gerade bei einigen Kunden und es ist tatsächlich so, dass die Carousel-Ads teilweise die Best-Performer sind. Also ist sehr spannend.
Also wenn du Conversions am Ende haben willst, in der Form. Aber das ist natürlich dann, sagt ja auch schon wieder was, du machst einen Test, damit kriegst du ein Ergebnis und weißt, okay, so könnte ich weiterlaufen, dann kommt daraus die These, ist das vielleicht irgendwie ein Muster? Ist es tatsächlich formatimmanent und lässt sich auch noch übertragen? Und jetzt bist du natürlich in der Agentur in einer anderen Situation, weil du eigentlich mehr Use Cases hast und dann sagen kannst, wird daraus vielleicht jetzt für uns ein neues Best Practice abgeleitet in der Form, was dich natürlich trotzdem nicht davon stoppen darf, es gegebenenfalls wieder zu testen in einem Use Case. Und so setzt sich diese Reise dann fort. Ne?
Genau.
Das ist schon ganz spannend. Ihr habt auch Cases nochmal gehabt, wo es um Empfehlungen von Meta ging. was Videolängen angeht und was Ansprache angeht, ne?
Genau, bei dem Videolängenthema, das war eben auch ein Kunde von uns aus dem Möbelbereich, die halt natürlich sehr viel mit TV-Spots arbeiten, sehr langen Videos auch. Die Hook erst irgendwann in Sekunde 14 gefühlt. Und da haben wir auch von Meta die Info bekommen, hey, macht's doch mal wirklich diese Best Practice, Hochformat mitnehmen, 15 Sekunden maximal, ganz am Anfang die Hook. Die Ressourcen waren halt wieder nicht da, dann hat es sogar Meta selbst übernommen, uns diese Ads zu erstellen. Wir haben das dann gegengetestet und im Endeffekt haben halt die längeren Videos deutlich besser funktioniert als die kurzen. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass es hochpreisigere Produkte sind. Die Leute schauen sich vielleicht gerne längere Videos an in diesem Bereich. Aber da ist eben ganz spannend, dass es auch ganz wichtig ist, eben unterschiedliche Sachen zu testen. Und nur weil eben eine Plattform sagt, das ist Best Practice, kann man trotzdem auch lange Videos verwenden, weil es gibt Leute, die sich das anschauen und es gibt Leute, die dadurch dann auch konvertieren.
Und das, also ich, den Case fand ich so spannend, nicht weil jetzt irgendwie die Plattform in der Beratung jetzt erstmal Unrecht zu haben scheint, sondern weil du ja sonst die ganze Zeit denkst, es könnte alles besser sein, wenn wir jetzt irgendwie kürzere Videos und wenn wir anderes Ausgangsmaterial hätten. Und dann fokussierst du dich ja auch in deinen Anstrengungen darauf, kann ich jetzt dieses Ausgangsmaterial bekommen? Weil dann wäre ja die Welt besser. Und dann, jetzt hast du den Proof und kannst sagen, das ist offensichtlich erstmal nicht die richtige Annahme gewesen. Und du musst keine Energie mehr darauf verschwenden oder zumindest jetzt kurzfristig nicht darauf verschwenden, kannst dann in eine andere Richtung optimieren und vielleicht ja sogar die These validieren, liegt das vielleicht an der Produktkategorie, an der Hochpreisigkeit und so weiter und dann vielleicht sogar noch das in die andere Richtung nochmal stretchen, führt das nochmal zu was oder sonst wie einen strategischen Wandel durchführen. Und das ist, finde ich, mega spannend, muss ich wirklich sagen.
Vor allem, dass solche Sachen halt dann eben, wie du gerade selber ein bisschen mit philosophiert hast, dass sich so viele neue Fragestellungen dann daraus ergeben oder was man halt dann noch testen kann. Das ist eh immer, ja, deswegen mag ich das auch so gerne eben zu testen, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt und man eh nie fertig ist im Ende.
Ja, das ist wahr. Und manchmal, also kommst du halt mit einer klaren These durch die Tür, wo du eigentlich denkst, das ist eigentlich so ein No-Brainer.
Ja.
Und stehst am Ende da und denkst, es gibt kein klares Ergebnis. Ich glaube, ihr hattet so einen Case im Bereich, ich glaube, es war ein B2B-Case bei LinkedIn, was das Thema Gebotsstrategie angeht, wo ich auch vorher, ehrlich gesagt, mein Geld klar gesetzt hätte. Wenn du für alle, die sonst nicht auf der Plattform sind, wenn du zwischen der Ausspielvariante Maximum Delivery, das ist eigentlich so, LinkedIn sagt, gib mir das Geld, ich kümmere mich schon.
Ja.
Oder eben manueller Gebotsstrategie gehst, wäre es nach persönlicher Erfahrung ehrlich gesagt auch in einem sehr, sehr hohen Anteil aller Fälle so, dass ich sagen würde, manuelle Gebotsstrategie hilft dir eher, die Preise zu kontrollieren und mit niedrigeren Preisen durch die Tür zu gehen. Und ihr wart am Ende, glaube ich, indifferent, ne? Was das, also eigentlich ohne Änderung.
Genau, also es war bei uns so, dass Manual Bidding sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Dann hat LinkedIn auch gesagt, wir sollen nochmal auf Maximized Delivery umstellen. Haben wir gemacht. Dann sind die Ergebnisse eingebrochen und dann haben wir wieder auf Manual Bidding umgestellt, aber die Ergebnisse sind dann nicht besser geworden. Also da war dann, kann auch passieren, ist halt auch blöd natürlich. Aber bei uns ist der Ansatz, okay, wir müssen halt weiter testen. Vielleicht müssen wir beide Gebotsstrategien mal manuell parallel laufen lassen. Ist ja auch bei ganz vielen Kampagnen oder Plattformen der Fall, dass es Sinn macht, unterschiedliche Attributionsmodelle parallel laufen zu lassen und so weiter. Also
ja, den Test fand ich auch deswegen nochmal ganz interessant, weil es ja irgendwie, es impliziert ja, dass die reine Umstellung, also dass es nur eine Umstellung wäre sozusagen in der Gebotsstrategie. Aber du hast halt Abhängigkeiten davon, wie groß ist eigentlich die Zielgruppe, die am Ende dahinter steht. Ist sie heterogen, homogen? Wie weit hast du die Zielgruppe schon durchdrungen an der Stelle? Ne? Externe Faktoren, die wir gerade nicht sehen und so weiter. Und das kann halt am Ende durchaus Auswirkungen haben, die du jetzt gar nicht wahrnimmst.
So. Ja, genau.
Trotzdem, wie gesagt, ich hätte auch, wenn, ne, man, man macht das lange und man denkt so, ach, da bin ich relativ sicher und dann wird man doch mal wieder widerlegt. Dann ist es dann doch mal ein bisschen anders, als man sich das vorstellt.
Ja.
Du hast auch nochmal einen Punkt angesprochen, über den ich gerne mal reden würde, weil das so ein häufiges Thema ist, so ein Missverständnis zwischen was sind Kausalitäten, was sind Korrelationen. Vielleicht erhältst du uns da nochmal.
Ja, wir denken ja ganz, ganz oft auch in Korrelationen. Also wir stellen ja, wenn wir unsere Kampagnen aufsetzen und dann auswerten, finden wir ja auch ganz schnell Korrelationen, weil wir halt bestimmte Annahmen ja natürlich auch tätigen und Korrelationen sind ja auch super schnell irgendwie gefunden. Ich habe da eh auch ein Beispiel mitgebracht, auch von unserem Möbelhersteller für die Leadpreise, wo wir gesagt haben, okay, es kann vielleicht einen Einfluss haben, wie die Temperatur halt einfach ist. Also wenn es super warm ist, dann wollen die Leute halt nicht Möbel kaufen gehen, sondern sind halt gerne draußen. Wenn die Temperaturen dann sinken und es kalt wird, die Leute drinnen sind, wollen sie vielleicht ihre Wohnung renovieren. Und dann sinkt der Leadpreis wieder. Und wir haben das eben mal gegenübergestellt und haben dann auch gesehen, dass da eine Korrelation tatsächlich da ist. Sogar eine sehr hohe Korrelation zwischen dem Leadpreis und der Temperatur. Aber das heißt ja noch nichts. Also nur weil das jetzt dieser Graph sagt, bedeutet das ja noch nicht, dass es tatsächlich auch so ist. Ich habe da eh dieses schöne Beispiel da noch mitgenommen, warum das halt, warum Korrelation halt nicht so aussagekräftig ist. Also mit dieser Leute, die Schweizer Käse konsumieren, das korreliert mit Leuten, die danach suchen, wie man eine Leiche verbuddelt, korreliert auch miteinander. Ob das jetzt ein Kausalzusammenhang ist, also ob das eine das andere tatsächlich beeinflusst, wage ich zu bezweifeln. Aber genauso ist es halt mit unseren Kampagnen auch. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir halt eben Kausalzusammenhänge herstellen und das halt auch untermauern können mit unseren Testings, damit man halt wirklich sagt, okay, Kampagne X hat dazu geführt, dass die Leute kaufen, konvertieren.
Ja. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich einfach dessen mal bewusst wird, dass bloß, weil man sich dann freut, man hat den Zusammenhang gefunden, aber es ist nicht gleich Ursache. Interessant ist übrigens, dass bei den gängigen Beispielen zur Erklärung von Korrelation immer irgendwas mit der Schweiz dabei ist. ich kenne das immer mit Schokolade. Es gibt so schöne Korrelation von Schokoladenkonsum zu Einkommen und so weiter. Da dient auch mal die Schweiz als Beispiel. Muss mal gucken, womit das zusammenhängt.
Boah, da gibt es auch irgendeine Korrelation.
Verena, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt ja schon ein bisschen gesprochen, hey, über Experimente haben wir gesprochen, wir haben eben auch einmal das Thema Studien angesprochen, am anderen Ende, sozusagen am großen Ende ist dann hier das MMM-Thema, wo man sagt, okay, das ist halt für im Wesentlichen für Corporates, die halt viele Kanäle nutzen und sagen, okay, wir müssen feststellen, was hier was bringt, insbesondere halt, wenn du halt mit der Marke, muss man auch so sagen, wenn ich mit der Marke schon sehr weit vorne bin und glaube, dann eine isolierte Brandlift-Study auf einem Kanal könnte mir, sie wird dir immer noch Aussagen liefern können, aber natürlich ist es ein ganz anderes Thema, ne? Weil alle kennen die Marke bereits, also inwieweit verändert sich die Markenwahrnehmung und so weiter. Aber wenn wir so ans kleine Ende nochmal gehen, wir haben gesagt, am Anfang muss ich irgendwie eine Hypothese bilden. Vielleicht, wie formuliere ich denn so Hypothesen aus deiner Sicht?
Ja, sie müssen ganz, ganz klar auf ein Ziel halt natürlich auch hingetrimmt sein. Eben wie gesagt, ich muss mir eine Aussage herauspicken und schauen, dass ich auch wirklich nur eine Variable teste und eben dann ja, im Endeffekt das auch testen will. Also es bringt nichts, wenn ich sage, ich sehe mehrere Sachen und schaue mir dann den Einfluss an, sondern ich muss mir halt eine gewisse Variable heraussuchen und sagen, okay, hat eben Variable X Einfluss auf Y. Und das ist eigentlich so die Grundding, wie man an eine Hypothesenbildung auch irgendwo herangehen sollte und eben auch, um eine Annahme dann zu treffen.
Genau, also wichtig ist halt, dass man sich, auf welche Metrik gucke ich jetzt hier? Ne? Ja. Das ist halt so ein Thema. Ganz interessant übrigens auch, es lohnt gegebenenfalls halt auch zu sagen, ich gucke auf diese Metrik und achte noch auf etwas anderes. Also jetzt um als Beispiel zu sagen, du stellst fest, irgendwie, hey, ich erreiche sehr viele Menschen, du verkaufst irgendwas und bist mit Bewegtbild unterwegs und hast den Eindruck, na, ich kriege irgendwie nicht genügend Leute dazu, dass sie anhalten und weitergehen. Also Thumb-Stop-Ratio ist zu niedrig. So, ich stelle jetzt inhaltlich vorne etwas um, andere Hook. So, dann würdest du ja sagen, okay, was will ich jetzt hiermit bezwecken? Thumb-Stop-Ratio verbessern. Wäre jetzt ja Testing-Hypothese und zwar um, und dann würde ich jetzt noch sagen, Faktor mindestens x Prozent, damit das Ganze irgendwie auch eine Aussage hat und sich dann lohnt und nicht einfach Zufall ist. Würde natürlich trotzdem irgendwie gucken, wie verändert sich sozusagen meine Gesamtzielmetrik? Käufe, ist das jetzt, ne? Welchen Effekt habe ich hinten an der Strecke? Habe ich hier vorne ein besseres Ergebnis erzielt, aber hinten fällt mir alles runter. Das gehört halt ein bisschen mit zum Testdesign, dass man das dann nochmal mit berücksichtigt, wenn es so ist.
Ja, und je spezifischer man natürlich auch irgendwie seine Hypothesen und seine Fragestellungen erstellt, desto leichter tut man sich halt dann auch am Ende hinaus. Also einfach konkret sein auch.
Ja, ja. Und wenn man das so stark verinnerlicht, was ich ganz schön finde, wenn man das so, ne, dann hat das ja auch einen Einfluss darauf, wie strukturiert baue ich überhaupt neue Dinge, weil ich mir dann eben auch in Dimensionen überlege, was will ich denn hier gegebenenfalls, was könnte einen Unterschied machen, was will ich testen? Mhm. Und wenn ich das dann richtig geil mache, dann habe ich da vielleicht sogar das, hey, baue ich das in meine Naming Convention ein und kann das vielleicht dann eben auch kampagnenübergreifend angucken oder eben, wenn man Agentur ist, nochmal accountübergreifend angucken, gibt es Effekte, die, und dann laufe ich eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend und habe coole Hypothesen.
Genau.
Das wäre schön.
Also das geht einem dann über richtig, wenn man sehr viel testet, man denkt auch nur noch in Testings gefühlt, man schaut sich Sachen an und hat schon die nächste Testidee oder eben die nächste Hypothese, weil es eben in einem übergeht quasi, das wird zur DNA ein bisschen.
Hat jetzt für dich das Andromeda-Update bei Meta nochmal Auswirkungen auf die Art, wie ihr testet?
Aufs Testing prinzipiell jetzt nicht, so auf unsere Art, generell Kampagne ein bisschen zu denken und an Kunden anzuführen. Also nochmal, ich meine, wir predigen schon seit Jahren dieses Creatives are the new Targeting unter Anführungszeichen, so ist halt wirklich nicht mehr, aber bei vielen Kunden ist es halt trotzdem immer noch nicht so präsent und gerade mit diesem Update versuchen wir nochmal mehr in diese Schiene hineinzugehen, den Kunden das noch mehr bewusst zu machen und langsam kommt es schon an, anscheinend hat es das vielleicht auch nochmal gebraucht, so ein Update und nochmal so eine Aussage von Meta, dass halt die Kunden vielleicht auch mal ein bisschen umdenken anfangen und sehen, okay, wir brauchen ein bisschen eine Asset Diversification, wir müssen wirklich über die Assets targeten etc. Wir brauchen diese Vielfalt.
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass keine Ahnung, ob das irgendwie eine Ursache dazu hat, dass du halt in dem Maße, in dem es einfacher geworden ist, Creatives auch zu bauen, zu erstellen, dass dann, ich nenne es mal so eine gewisse, zwar bewusst ist, wir brauchen viele Creatives, aber dass es eigentlich keine wirkliche Diversifizierung gewesen ist, sondern weißt du, wie man sonst bei Webseiten testet, das schlimme Beispiel, testen wir die Buttonfarbe, dass du halt so Miniatur-Iterationen ohne Ende rausgeworfen hast und dass es jetzt das Update dazu zwingt, dass du dir tatsächlich mehr Gedanken machst, wie erzeuge ich echte Varianz.
Genau, ja. Das ist eher ein guter Punkt, was auch viele, wenn Kunden testen wollen, halt dann auch so, ja, machen wir mal Hintergrund blau versus Hintergrund rot. Ja, können wir schon machen. Weiß ich nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist.
Ja, was ist die, ne, dann aber auch eben, wenn man das hypothesengetrieben macht, was ist denn jetzt deine Hypothese? Warum sollte das denn so sein?
Ja.
Weil das andere ist ja, ich glaube, das ist ja keine Hypothese, das müssten wir vielleicht nochmal sagen. Blau funktioniert besser als rot. Sondern wir müssen schon sagen, warum wir das glauben. Also was könnte die Ursache dafür sein?
Ja.
Dann ist es eine Hypothese. So.
Genau.
Und dann ja rot, weil es auffälliger.
Ja, seine aggressive Farbe ist.
Ja. Nee, blau, weil wertiger.
Ja.
Ja, aber das finde ich ist eigentlich vielleicht das Beste an dem Update, dass es halt alle zwingt, so ein bisschen mehr in größerer Varianz zu denken und nicht so,
Nicht so klein.
Und jetzt 2 Millimeter nach links, das würde bestimmt einen Riesenhebel bedeuten.
Ja.
Was ist denn so dein Wunsch, Verena, was wünschst du dir noch von Plattformen, andere Möglichkeiten zu testen, oder sagst du, ich wünsche mir eigentlich mehr aufgeräumte Accounts? Und wie sieht so ein idealer Account für dich aus, der toll testen kann?
Ich wünsche mir alles. Also prinzipiell glaube ich, geht es aber schon in die richtige Richtung von den Plattformen, dass sie sich mehr auch gegenüber anderen Plattformen öffnen, was ja lange Zeit der Fall war. Jede Plattform hat halt so ihr eigenes Ökosystem gehabt. Du hast Cross-Channel relativ wenig vergleichen oder messen können, die Duplizierung von Conversions etc. Mittlerweile geht das ja schon sehr viel besser. Es gibt die Möglichkeit, Cross-Channel-Studien zu machen. Meta öffnet sich viel mehr mittlerweile auch Google Analytics gegenüber, dass du da eben auch deine Spend-Daten etc. Mitnehmen kannst. Also man merkt schon, dass die Plattformen sich da öffnen und nicht mehr sagen, wir sind die einzige Wahrheit. Also Meta hat ja auch mittlerweile dieses weg von der Single Source of Truth hin zu, es braucht einfach mehrere Aspekte und mehrere Messmöglichkeiten, um die Wahrheit irgendwie herauszufinden. Und das finde ich auf jeden Fall super. Finde ich auch, da soll es noch weitergehen in diese Richtung, dass man halt auch die Möglichkeit hat, mehr Cross-Channel zu machen, weil im Endeffekt sieht halt auch so die Wahrheit von jedem Unternehmen aus. Kein Unternehmen oder die wenigsten sind jetzt nur auf einer Plattform tätig, sondern haben ganz viele Marketing-Maßnahmen. Und wir müssen schon irgendwie schauen, dass wir da hinkommen, dass wir das besser verfolgen können und besser schauen können, eben was funktioniert. Also das ist das, was ich mir von den Plattformen wünsche. Und bezüglich Accounts, ja, natürlich super viel Budgets ist immer eine Wunschvorstellung jedes Kampagnenmanagers, dass man einfach Testing-Budget zur Verfügung hat, ohne dass man irgendwelche Restriktionen hat. Und bezüglich Account aufräumen, ich habe es eigentlich immer ganz gern, wenn wir Accounts übernehmen und die halt noch nicht so pipi-fein aufgesetzt sind und alles schon super ist, weil dann ist der Effekt oft halt auch weniger groß, wenn wir halt Sachen übernehmen. Und wenn man halt Accounts übernimmt, wo man sieht, boah, da ist halt noch gar nicht getestet worden, die haben überhaupt keine Struktur und keinen Plan, wie was funktioniert, ist es halt für uns auch einfacher, gleich mal gute oder bessere Ergebnisse zu erzielen oder auch eine gute Testing-Roadmap auch festzulegen, weil da kannst du dich gleich auf größere Sachen stürzen. Also ich habe es lieber, wenn Accounts noch nicht ganz so top sind. Und wir machen.
Dann ist noch was zu tun.
Genau.
Sehr schön. Was bleibt? Appell. Testet. Man kann nicht verlieren mit Testen, weil was kann rauskommen? Hey, was ihr vorher gemacht habt, war richtig. Dann habt ihr einfach eine größere Zuversicht und könnt eigentlich so double down on what you're doing. Könnt sagen, hey, das lässt sich weiter skalieren, das ist offensichtlich resilient. Oder es kommen neue Ergebnisse raus und das zeigt halt neues Potenzial. In keinem Szenario ist es schlecht oder unwichtig, das zu wissen.
Genau.
So, mit diesen Worten. Wichtig ist noch, wenn ihr gesagt habt, hey, die Verena erzählt hier aber ganz viele spannende Dinge. Man kann dich finden, zum Beispiel auf LinkedIn.
Ja.
Und connecten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern, dann können wir die Fragen sicherlich nochmal aufnehmen. Wenn ihr sagt, das war ja richtig cool, dann hey, diesen Podcast kann man bewerten, zum Beispiel positiv. Wenn ihr sagt, oh, das war so mittel oder ich habe hier noch kleinere Randbemerkungen, dann lasst das mit dem Bewerten und schreibt direkt. Noch mehr Podcasts in dieser Form bekommt ihr natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Das geht auf so ziemlich jeder gängigen Plattform. So. Verena, noch letzte Worte von dir.
Du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ganz wichtig, schaut wirklich, dass ihr eine Test-and-Learn-Agenda etabliert, dass ihr das vor allem auch in euren Teams mitnehmt. Das muss wirklich so ein bisschen in die DNA übergehen, dass man das einfach im Kopf hat, immer mitzutesten, Budget freizuschaufeln auch ein bisschen, weil es macht einen Unterschied. Es ist auch mit Studien belegt, dass Leute, die oder Unternehmen, die viel testen, auch bessere Ergebnisse einfahren. Und ja, wenn es Fragen gibt, gerne meldet euch bei LinkedIn, wenn ihr Hypothesen im Kopf habt, ich quatsch da sehr gerne darüber.
Super, vielen Dank dir. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Dann jetzt fröhliches Testen. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.